Geschichten verteilt auf mehrere Zeitebenen. Die Vergangenheit hat auch immer Einfluss auf unser jetziges Leben. In den drei Buchtipps der 17. Episode von 3x5 geht es um Geschichten, die bereits in der Vergangenheit begonnen haben und in der Gegenwart offenbart werden. Sie haben außerdem gemeinsam, dass man sie nur schlecht wieder aus der Hand legen kann. Von daher ist der kommende Sommerurlaub ideal, um sich dafür Zeit zu nehmen. Ich beginne mit Das Licht in den Wellen von Janne Mommsen, das am 15. April im Rowohlt Verlag erschienen ist. Es geht dabei um die 99-jährige Inge, deren Leben sich zwischen dem Föhrer Deich und der Skyline von New York abspielt. Ja, Inge sitzt also mit ihrer Urenkelin Swantje am Deich und blickt übers Meer. Dabei erzählt sie von ihrer Zeit in New York. Plötzlich ist da eine Idee. Die beiden fahren gemeinsam über den Atlantik. Auf der Schiffsreise erzählt die 99-Jährige ihr Leben zwischen Föhr und der Metropole. 1947 hat sie sich nämlich das erste Mal auf den Weg gemacht. Damals war es für sie eine unfreiwillige Reise. Alle anderen dachten aber, das ist das Beste für sie. Das multikulturelle New York bietet aber für alle etwas und außerdem sind schon so viele Friesen vor Ort, dass sich Inge schnell einlebt. Swim or sink wird ihr Motto, als sie von der einfachen Bedienung zur Inhaberin eines gehobenen Restaurants wechselt. Das Gehörte und das gemeinsame Erlebnis machen vor allem Swantje Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja, zu den Büchern von Janne Mommsen greife ich inzwischen blind. Immer wieder überzeugt er mich mit seinen Geschichten, die sowohl locker leichte Stimmung vermitteln und dabei doch ernste Themen behandeln. Die lebensnahen Schilderungen vermitteln immer das Gefühl, ja, dass es irgendwie weitergeht, auch wenn etwas wirklich Schlimmes passiert. Tatsächlich ist es ja auch so. Ja, dieser Roman sollte ganz anders sein, als man es aus dem Friesencafé oder der kleinen Inselbuchhandlung kennt. Aber auch irgendwie nicht. Es geht dieses Mal um die ausgewanderten Föhrer, die aus vorwiegend wirtschaftlichen Gründen nach New York auswanderten. Tatsächlich gab es auf der Nordseeinsel jemanden, der die Reise organisierte, und auf der anderen Seite gab es einen Verein, der bei der Suche nach Wohnung und Arbeit behilflich war. Ja, Friesen halten eben zusammen in der Ferne, ne? Ja, es geht also um Auswandern und die Herausforderungen. Die Protagonistin brach aus persönlichen Gründen auf und lernte eine komplett andere Welt kennen, in der sie zunächst die Sprache lernen musste. Ihr Lebensweg wird so plastisch geschildert, dass man irgendwie glaubt, man ist selbst dabei gewesen. Gleichzeitig werden die Herausforderungen des Auswanderns verdeutlicht und wie wichtig familiäre Wurzeln und Freundschaften sind. Inges Lebensweg spiegelt die Erfahrung vieler nordfriesischer Auswanderinnen, die im 20. Jahrhundert ihre Heimatinseln verließen, um in New York ein neues Leben zu beginnen. Tatsächlich entstand in Stadtteilen wie Brooklyn oder Queens eine lebendige deutschstämmige Gemeinschaft, darunter auch viele Föhrerinnen, die wie Inge als Köchin oder Hausangestellte arbeiteten. Dass Inge mit ihrem berühmten Magic Potato Salad sogar John F. Kennedy bekochte, ja, das mag vielleicht fiktiv sein, fügt sich aber wunderbar in die Realität jener Zeit, in der europäische Einwanderinnen mit Fleiß und Kreativität gesellschaftliche Hürden überwinden konnten. Gerade durch diese feinfühlige Verknüpfung von Fakt und Fiktion gelingt es dem Autor, Inges Geschichte nicht nur lebendig, sondern auch glaubwürdig zu erzählen. Ein leises, aber kraftvolles Plädoyer dafür, dem eigenen Herzen zu folgen, egal wohin es einen führt. Es wird somit zur Hommage an die Nordfriesen, die in der neuen Welt Fuß gefasst haben. Ja, das Licht in den Wellen ist mehr als nur eine Familiengeschichte. Es ist ein literarischer Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Föhr und New York, zwischen dem Mut auszubrechen und der Sehnsucht nach Heimat. Janne Mommsen gelingt es, Inges fiktives Leben so glaubwürdig zu erzählen, dass man das Gefühl hat, selbst mit ihr am Schiffsdeck zu stehen, den Atlantik zu überqueren, ja, und dabei nicht nur ihr Leben, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte kennenzulernen. Es ist ein leiser, tief bewegender Roman über das Loslassen, Ankommen und die Kraft, den eigenen Weg zu gehen. Also, er bekommt von mir eine unbedingte Leseempfehlung. Ja, und ich bleibe beim zweiten Lesetipp mal in Nordfriesland und wechsle nur auf eine andere Insel. Es geht um Der Gesang der Seeschwalben, die Bücherfrauen von Listland von Gabriella Engelmann. Ja, wir sind jetzt in Listland. Anna will für ihren Podcast über Bücherfrauen die betagte Fenja Lorensen in deren Heimat Sylt interviewen. Als sie bei deren Zuhause ankommt, ist die Tür zwar offen, aber es liegt nur eine Nachricht dort, dass Anna für kurze Zeit alleine sei. Am nächsten Tag kommt Fenjas Tochter Elisa, die ebenfalls mit ihrer Mutter verabredet war. Die beiden Frauen sorgen sich nun jedoch um den Verbleib der Älteren. Obendrein hatten Gewitterregen das Dach beschädigt und einige der antiquarischen Bücher müssen dringend umgelagert werden. Ja, und dabei lernt Anna auch Elisas Bruder Erik kennen. Beim Aufräumen finden sie ein altes Tagebuch und erfahren etwas über das mysteriöse Verschwinden von Fenjas Schwester Martje. Gabriella Engelmann beginnt mit diesem Roman die Dilogie um die Bücherfrauen von List. Am nördlichsten Punkt Deutschlands wohnt Fenja Lorensen, deren Bücherregale an die Grenzen ihrer Kapazität angekommen sind. Damit Anna und Elisa ungestört das Familiengeheimnis entdecken können, lässt die Autorin die betagte Dame verreisen, ohne das Ziel zu verraten. Exakt so beginnen Romane auf zwei Zeitebenen. Als auch noch ein Gewitterregen den Bücherschatz zu zerstören droht, ist Eile geboten. Beim Lesen fiebert man also mit, ob die drei, also Elisas Bruder hilft ja auch mit, es noch rechtzeitig schaffen. Dieses eine alte Buch enthält nun Hinweise auf Fenjas Schwester, die ebenfalls von jetzt auf gleich verschwand. Das Rätsel beginnt im Jahr 1937 mit einer innigen Liebe, die durch die politischen Entwicklungen ja nicht lange ausgelebt werden darf. Die Vergangenheit und die Gegenwart wird nun durch Bücher verknüpft. Der Roman zeigt durch seine zwei Zeitebenen einen tiefen Einblick in das Leben auf Sylt. Man lernt die Familie von Fenja in der Vergangenheit und Gegenwart kennen. Die veränderte Gesellschaft ist ebenfalls nachfühlbar beschrieben. Vor 85 Jahren galten andere Regeln, wenn sich zwei Menschen verliebten, und nach 1933 nochmal andere. Der Bezug zum Buch ist jedes Mal gegeben. Es geht damals wie heute ums Miteinander und ums Loslassen. Während sich Anna damit arrangieren muss, ihre Tochter ins Leben zu entlassen, muss Fenja die Vergangenheit loslassen, um im Jetzt zu leben. Die Entwicklung der Figuren lässt sich wunderbar beobachten. Natürlich gibt es auch jede Menge Wendepunkte in der Geschichte, die mich buchstäblich ans Buch gefesselt haben. Gabriella Engelmann verbindet in Der Gesang der Seeschwalben geschickt Gegenwart und Vergangenheit und entfaltet eine atmosphärische Geschichte über verlorene Liebe, familiäre Geheimnisse und die Magie der Bücher. Während Anna und Elisa Fenjas Verschwinden aufklären wollen, stoßen sie auf ein Rätsel, das bis ins Jahr 1937 zurückreicht und die Familiengeschichte in Frage stellt. Die raue Schönheit Sylts bildet dabei die perfekte Kulisse für diesen fesselnden Roman. Es ist ein gefühlvoller Auftakt der Dilogie, der neugierig auf die Fortsetzung Der Duft des Strandhafers macht. Ja, und damit perfekt geeignet ist für einen Urlaub, auch wenn er nicht am Meer stattfindet. Der dritte und letzte Buchtipp für heute ist Die Erbin von Claire Winter. Darin werden dunkle Schatten der Vergangenheit beleuchtet. Also es geht nach Bonn im Jahr 1957. Cosima Liefenstein möchte eine Stiftung im Namen ihres Großvaters gründen. Damit soll Frauen in Not geholfen werden. Die Männer, denen die Idee vorgetragen wird, reagieren allerdings herablassend. Vor allem ihr Verlobter Alexander zeigt wenig Verständnis und lehnt ihr Vorhaben strikt ab. Lediglich Cosimas Onkel Theo unterstützt sie von der ersten Minute, lässt aber auch durchblicken, dass er die Verbindung mit dem Unternehmenserben gerne sieht. Beinahe fügt sich die junge Frau ihrem Schicksal, als sie zufällig ein Gespräch zwischen Alexander und seinem Vater mithört. Ihr wird klar, dass ihre Heirat nur ein Geschäft wäre und löst die Verlobung. Zeitgleich interessiert sich ein Journalist für ihre Arbeit, dem sie gerne ein Interview gibt. Es kommen dabei allerdings lang gehütete Geheimnisse der Familie Liefenstein ans Licht, die für einige lebensgefährlich werden. Also Claire Winter lenkt den Blick auf die Zwangsarbeiter in der Industrie während des Nationalsozialismus. Ihr Roman erzählt eindrucksvoll am Beispiel der fiktiven Familie Liefenstein, welchen Einfluss die Industrie in die Politik hatte und wie sie von den damaligen Bestimmungen profitierten. Sie beginnt die Geschichte mit der Protagonistin Cosima, die behütet in der Villa ihrer Familie aufwächst. Ihr Großvater ist Eigentümer einer Batteriefabrik, die vor allem im Dritten Reich von der Partei unterstützt wurde. Fehlende Mitarbeiter wurden durch Menschen aus dem Internierungslager oder Kriegsgefangene ersetzt, die mit den giftigen Substanzen hantieren mussten. Eingerahmt wird die Schilderung von der Familiengeschichte der Liefensteins. Drei Brüder sollten später das Erbe antreten. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, sieht es die Familie als Pflicht an, ebenfalls einen Sohn in den Kampf zu schicken. Albert fällt, sodass die Verantwortung bei Theo und Edmund liegt. Die Brüder sind sich aber in der Firmenführung nicht einig. Ja, perfekte Voraussetzungen für einen spannenden Roman, nicht wahr? Es geht also um verdrängte Schuld und unerwartete Enthüllungen. Der Roman hat zwei Zeitebenen. Die Ereignisse des Jahres 1957 lösen dabei die Nachforschungen aus. Cosima ahnt nichts von den Machenschaften ihrer Familie, bis der Journalist Leo in ihr Leben tritt. Seine Recherchen führen sie zu Elisa, ihr früheres Kindermädchen, das plötzlich verschwand. Elisa liefert nun die notwendigen Informationen aus der Vergangenheit. In Rückblicken wird die Entwicklung erzählt und man ahnt dabei schon, dass der schöne Schein irgendwann bröckeln muss. Sämtliche Puzzleteile ergeben bald ein erschreckendes Gesamtbild. Damit verbunden sind einige Wendungen, die die Familiengeschichte zum Krimi werden lassen. Die Gräueltaten der Nazis werden an Figuren geschildert, zu denen man bereits Empathie aufgebaut hat. Jede Figur hat ihren eigenen Standpunkt zwischen tolerierter Ahnungslosigkeit und skrupellosem Handeln. An ihrem Agieren wird deutlich, wie einflussreiche Leute auch nach der Entnazifizierung ihr Leben nahezu unverändert weiterleben konnten. Über die 12 Jahre dunkelster Geschichte wollte dann niemand mehr sprechen. Claire Winter verbindet in ihrem Roman Die Erbin geschickt historische Fakten mit einer fesselnden Familiengeschichte, die von Intrigen, Schuld und der Suche nach Wahrheit geprägt ist. Ihre Figuren bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Mitwisserschaft, Ignoranz und skrupellosem Opportunismus. Der Roman zeigt eindrucksvoll, wie die Vergangenheit nachwirkt und welche Macht alte Netzwerke noch in der jungen Bundesrepublik hatten. Dank des spannenden Erzählstils, authentischer Charaktere und der geschichtlichen Tiefe konnte ich das Buch wieder kaum aus der Hand legen. Also auch ein unbedingter Lesetipp. Ja, ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Ja, welcher der drei Romane hat dich am meisten angesprochen? Die Rezensionen und noch vieles mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar.